Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Im Studio ist heute Detlef Karg. Schön, dass Sie eingeschaltet haben zu unserer Tageszusammenfassung hier im Deutschlandfunk.
Extremismus und insbesondere Rechtsextremismus haben in der Bundeswehr keinen Platz.
Die Bundesverteidigungsministerin war das zu den Hinweisen eines Hauptmanns des Kommandos Spezialkräfte, nach denen in dieser Eliteeinheit der Bundeswehr ein sehr nationalistischer rechter Geist vorherrsche. Mehr dazu gleich in unserem ersten Beitrag. Vorwürfe ganz anderer Art betreffen einen Nachwuchspolitiker der CDU, Philipp Amthor, dem Lobbyarbeit vorgeworfen wird. Auch dazu ein Bericht aus der Hauptstadt. Zudem informieren wir über die Rückholkosten für deutsche Urlauber in der Corona-Pandemie, die das Auswärtige Amt den Betroffenen nun in Rechnung stellen wird, und informieren über neue Covid-19-Fälle in Peking. Unser Abendkommentar um 19.05 Uhr befasst sich heute mit der US-amerikanischen Rassismusdebatte, die die Vereinten Nationen vor ganz besondere Probleme stellt. Schnell, sehr schnell hat Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer auf den offenen Brief eines Hauptmanns des KSK reagiert, nachdem in dieser Truppe ein rechter Sumpf existiere. So viel Schnelligkeit dürfen sich manche Soldaten sicher auch wünschen, wenn es um die Beschaffung neuer Ausrüstung geht, die erst dann virulent wird, wenn immer mehr Pannen und Fehler an das Licht der Öffentlichkeit treten. Nun hat sich in die KSK-Debatte auch die frisch gebackene Wehrbeauftragte eingeschaltet. Aus unserem Hauptstadtstudio meldet sich Theo Geers.
Eva Högel, erst vor 3 Wochen vom Bundestag zur neuen Wehrbeauftragten gewählt, ist schon auf dem Sprung. Rechtsextremismus und falscher Chorgeist bei der Bundeswehr und das zum wiederholten Mal auch noch bei der Elitetruppe, dem Kommando Spezialkräfte KSK im baden-württembergischen Calw, haben sie alarmiert.
Ich werde mich vor allen Dingen jetzt noch im Juni auch direkt beim KSK vor Ort in Calw und auch beim BAMAT in Köln über das Thema Rechtsextremismus selbst auch informieren.
Kündigt Högel am Morgen im rbb-Inforadio an. BAMAT steht für den Militärgeheimdienst MAD. Die Eile, mit der Högel zum KSK nach Calw und zum MAD nach Köln fahren will, ist begründet. Denn bei der Bundeswehrführung ist ein 10-seitiger Brief eines Hauptmanns dieser Elitetruppe eingegangen. Es ist ein Hilferuf, mit dem dieser sich direkt an Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer gewandt hat. Der Soldat beschreibt laut Spiegel detailliert, wie sich in der 1000-Mann starken Einheit rechtsextreme Tendenzen breit gemacht haben. Und die Führung des KSK sei mit der Aufklärung offenbar überfordert. Eva Högel, die Wehrbeauftragte, will die Truppe nicht pauschal kritisieren. Sie betont:
Die meisten Soldatinnen und Soldaten, die Zivilbeschäftigten in der Bundeswehr, stehen fest auf dem Boden des Grundgesetzes, verüben jeden Tag verantwortungsvoll ihren schweren Dienst.
Nur, so Högel, es gäbe eben auch ein Aber.
Es sind mehr als Einzelfälle. Es gibt auch Strukturen und Netzwerke in der Bundeswehr, die rechtsextrem sind, wo es rassistische Übergriffe gibt. Und das muss erstens gründlich aufgeklärt werden und zweitens muss jetzt auch schnell gehandelt werden.
Beispiele für Rechtsextremismus nennt auch der KSK-Hauptmann in seinem Brief. So habe einer seiner Ausbilder als Funkrufzeichen stets den Code Y88 benutzt. 88 ist unter Neonazis der Code für Heil Hitler. Das H ist der 8. Buchstabe im Alphabet. Doch aus Angst vor Repressalien habe niemand zu dieser Anspielung auf den Hitlergruß etwas gesagt. Anschaulich schildert der Brief auch, wie die Ausbilder ihre Rekruten mundtot machen und zu Kadavergehorsam und Hörigkeit erziehen. Im Verteidigungsministerium hat der Brief einerseits wie eine Bombe eingeschlagen, andererseits begrüßt Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer die Meldung ausdrücklich. Endlich konnte die Mauer des Schweigens durchbrochen werden. Darauf haben wir mit harter Linie hingearbeitet, erklärte sie noch gestern Abend. Kramp-Karrenbauer steht in Sachen Rechtsextremismus bei der Bundeswehr seit Wochen unter erheblichem Aufklärungsdruck. Mitte Mai war auf dem Privatgelände eines KSK-Soldaten aus Sachsen ein Waffenlager ausgehoben worden. Die Fahnder stießen unter anderem auf eine Kalaschnikow, auf mehrere tausend Schuss Gewehr- und Pistolenmunition und 2 Kilo Sprengstoff, dazu Zünder und anderes Sprengmaterial. Das meiste davon stammte aus Bundeswehrbeständen. Extrem brisant ist dieser Fall deshalb, weil der Soldat seit 20 Jahren zum KSK gehörte, als Rechtsextremer aber lange niemandem aufgefallen war und weil auch die Diebstähle von Munition und Sprengstoff zuvor nicht bemerkt worden waren. General Markus Kreitmeier, der Kommandeur des KSK, hatte darauf in einem Brandbrief Soldaten, die mit dem rechten Spektrum sympathisieren, unmissverständlich aufgefordert, seine Truppe zu verlassen. Wörtlich hieß es in dem Schreiben: Sie verdienen unsere Kameradschaft nicht. Sie gehören nicht zu uns.
Soweit der Bericht von Theo Geers. Wir bleiben in Berlin, gelegentlich belächelt, aber zielstrebig und sicher einer der Hoffnungsträger der Union. Das ist der 27-jährige Philipp Amthor. Nun hat er sich offenbar ein wenig zu weit vorgewagt mit Lobbyarbeit für ein Start-up-Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz. Das wirft viele Fragen auf, die Georg Schwarte in seinem Beitrag zu beantworten versucht.
Ich bin nicht käuflich. Mit diesen Worten hat der CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio auf genau diese Vorwürfe reagiert. Der Spiegel hatte zuvor berichtet, der mit 27 Jahren zweitjüngste Bundestagsabgeordnete habe für das amerikanische Unternehmen Augustus Intelligence Lobbyarbeit betrieben und dafür unter anderem einen Direktorenposten und 2817 Aktienoptionen erhalten. Nicht käuflich? Hartmut Bäumer, der Vorsitzende von Transparency Deutschland, kommt schriftlich zu diesem Ergebnis.
Wenn jemand Lobbyarbeit für ein Unternehmen betreibt, von dem er später Aktienoptionen und einen Direktorenposten erhält, erweckt das den Eindruck der Käuflichkeit.
Amthor jedenfalls ist seit gestern mächtig unter Druck. Auf dem Briefpapier des Deutschen Bundestages verfasste er 2018 ein Schreiben an Wirtschaftsminister Altmaier, warb für die Firma und bat um Unterstützung. Amthor hatte den Minister offenbar auch am Rande einer Fraktionssitzung auf das Unternehmen angesprochen. Altmaier dazu:
Das ist auf der Ebene meiner Mitarbeiter besprochen worden. Wie das immer geschieht, wenn ein Abgeordneter des Deutschen Bundestages sich an uns wendet.
Aber Amthor wendete sich nicht nur an den Minister, er reiste für das Unternehmen nach New York, Korsika, St. Moritz. Wer zahlte die Reisen, die Hotels, den Champagner? Antwort offen. Nach Bekanntwerden jedenfalls legte Amthor seine Nebentätigkeit umgehend nieder, teilte schriftlich mit, er habe sich politisch angreifbar gemacht, könne die Kritik nachvollziehen. Es war ein Fehler, so Amthor gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio. Transparency Deutschland reicht das nicht.
Eine Entschuldigung von Philipp Amthor reicht aus unserer Sicht nicht aus. Wir fordern eine lückenlose Aufklärung und Konsequenzen. Es stellt sich die Frage, ob sein Fehlverhalten unter dem Gesichtspunkt der Mandatsträgerbestechung auch strafrechtlich relevant sein könnte.
Strafrechtliche Relevanz. Für den Juristen Amthor, der gerade erst als einziger Bewerber für den CDU-Landesvorsitz in seiner Heimat Mecklenburg-Vorpommern kandidiert, keine Kleinigkeit. Amthor, den Sie schon mal den Harry Potter der CDU nennen oder auch die Greta Thunberg des Bundestages, gilt als konservativ, rhetorisch begabt, ein Großtalent der CDU, ein Talent mit Machtinstinkt.
Natürlich geht es darum, dass man schon gestalten muss, dafür braucht man Mehrheiten, aber das Gute ist schon, wenn ich morgens am Deutschen Bundestag vorbeilaufe mit der Überschrift dem deutschen Volke, weiß man, wer die Macht hat, nämlich nicht wir als Politiker, sondern das immer nur auf Zeit.
Seine Zeit sollte jetzt eigentlich kommen, Landesvorsitz, danach 2021 sogar eine mögliche Spitzenkandidatur im Wahlkampf gegen Amtsinhaberin Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und jetzt das, beschädigt, bevor er überhaupt antritt? CDU-Innenminister Lorenz Kaffier winkt ab.
Nein, das sehe ich nicht so. Heute kommt man hier erstens schnell in die Schlagzeilen und zweitens hat Herr Amthor alles dazu gesagt.
Amthor ließ mitteilen, sein Engagement für das Unternehmen entspreche rückblickend nicht seinen eigenen Ansprüchen an die Wahrnehmung politischer Aufgaben. Die Aktienoptionen habe er zurückgegeben, nie ausgeübt. Minister Altmaier gestern von den Vorwürfen gegen seinen Parteifreund völlig überrascht.
Ich hatte aber noch keine Gelegenheit, selbst irgendwelche Nachforschungen anzustellen. Aber Sie können davon ausgehen, dass Sie umfassend informiert werden.
Fragen bleiben. Die Antworten könnten zur Unzeit für den 27-jährigen Amthor kommen, der sich erst im Dezember hatte taufen lassen, Katholik wurde und gerade erst in ein katholisches Spitzengremium, den Diözesanrat im Erzbistum Berlin, gewählt worden war.
Soweit Georg Schwarte. Geben ist seliger denn nehmen. Für den Staat trifft das nur bedingt zu, denn das Füllhorn der Corona-Hilfen wird natürlich bezahlt werden müssen. Dazu hat CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak heute bereits das Jahr 2030 als Ziellinie ausgerufen. Zunächst lindert der Staat aber für viele Menschen die Folgen der pandemiebedingten Konjunkturschwäche und schafft Erleichterung. Beschwerendes aber werden heute schon jene verspüren, die auf Kosten des Auswärtigen Amts aus diversen Urlaubsrichtungen in die Heimat geflogen worden waren. Denn ihnen könnten nun Rechnungen ins Haus flattern, Markus Sambale informiert.
Wer nachfragt bei Reisenden, ob sie inzwischen eine Rechnung bekommen haben vom Auswärtigen Amt für ihren Rückholflug, der kriegt immer dieselbe Antwort.
Nee, also wir haben nichts gehört. und warten jetzt immer noch.
Erzählt zum Beispiel Theresa Böhm aus München. Ihre Eltern waren im März in Mexiko gestrandet, als plötzlich die regulären Flüge gestrichen wurden und die dann im Rahmen der Corona-Rückholaktion wieder nach Deutschland kamen, mit einer Maschine gechartert vom Auswärtigen Amt.
Man hat nur unterschrieben bei dem Formular, bei dem man seine Daten angegeben hat, dass man bereit ist, dafür was zu zahlen im Nachhinein.
Wie viel genau, das ist auch knapp 2 Monate nach Ende der Aktion offen. Kein Wunder, das Rückholprogramm ist historisch beispiellos. Jetzt zehntausende Rechnungen für Heimkehrer auszustellen, das ist ein enormer Aufwand für das Auswärtige Amt in ohnehin turbulenter Zeit. Doch bald soll es soweit sein. In den nächsten Tagen und Wochen würden die Betroffenen informiert, heißt es aus dem Auswärtigen Amt. Außenminister Maas hatte vor kurzem angekündigt.
Das ist auch notwendig, auch aus Gleichbehandlungsgrundsätzen, weil wir bei der Rückholaktion natürlich auch mit privaten Anbietern zusammengearbeitet haben und diejenigen, die mit kommerziellen Fluggesellschaften zurückgeflogen sind, ihre Tickets bezahlen mussten. Und deshalb wollen wir, dass alle auch entsprechend gleich behandelt werden.
Wer also mit einem Charterflug vom Auswärtigen Amt zurückgeholt wurde, bekommt bald Nachricht. Zu zahlen sein wird eine Pauschale. Die richtet sich nach der Entfernung, nach vergleichbaren Durchschnittspreisen für ein Economy-Ticket und nach den Kosten ähnlicher Rückholaktionen anderer EU-Länder, wie das Auswärtige Amt erklärte. Ob die tatsächlich entstandenen Kosten gedeckt sind, spielt demnach also keine Rolle. Es geht eher um ausgleichende Gerechtigkeit. Konkrete Summen will das Auswärtige Amt bislang nicht nennen. Realistisch scheinen verschiedene Pauschalen für Mittel- und Langstreckenflüge, die vor allem im 3-stelligen Euro-Bereich pro Person liegen dürften. Auch Theresa Böhm und ihre Eltern werden wohl bald eine Rechnung bekommen für die Rückholung aus Mexiko.
Finde ich ja auch okay. Also man ist ja auch geflogen.
Die Politik muss sich jetzt noch um eine andere große Abrechnung kümmern. Denn der Bundestag hatte der Bundesregierung 100 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, um die Charterflüge für die Rückholaktion vorzufinanzieren. Von dem Geld soll aber nun einiges zurückfließen. Unter anderem die Eigenanteile der Reisenden.
Markus Sambale berichtete, es ist gleich 18.22 Uhr. Sie hören die Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Darauf haben viele Menschen dies und jenseits von Oder und Neiße gewartet. Polen hat seine Grenzen zu allen EU-Staaten in der vergangenen Nacht wieder geöffnet. Für Deutschland als wichtigstes Nachbarland hat dies vielfältige Bedeutung. Sorgten noch zu Beginn der Corona-Pandemie jene Deutschen für zweifelhafte Schlagzeilen, die sich kurz vor der Grenzschließung in Polen ausgerechnet noch mit Zigaretten versorgen mussten und so für Staus sorgten, so kann nun der Austausch von Arbeitskräften wieder ungehindert vonstatten gehen. Ebenfalls profitiert der für Gesamteuropa so wichtige Transitverkehr. Aus Frankfurt an der Oder meldet sich Uta Schleiermacher.
Jubel in der Nacht auf der Grenzbrücke zwischen Frankfurt-Oder und Subice, als nach 3 Monaten die Grenzkontrollen aufgehoben werden. Und Jubel auch am Mittag beim Wiedersehen von Familien, so wie bei dieser jungen Potsdamerin, die nun mit ihrer 2-jährigen Tochter endlich wieder die Großeltern im 120 Kilometer entfernten Polen treffen kann.
Wir freuen uns, das ist unser erstes Treffen seit 3 Monaten. So. Wir wohnen und arbeiten in Potsdam. So. Mit Arbeiten, das war kein Problem, aber mit Familie, das war ein großes Problem.
3 Monate war die Grenze zwischen Polen und Deutschland so gut wie geschlossen. Ausnahmen gab es nur für Berufspendler. Und nicht nur deutsch-polnische Familien freuen sich über die wieder geöffnete Grenze. Diese beiden Berlinerinnen lockt das Wetter.
Unsere Familie fährt sehr gern nach Polen. Wir nutzen es als Urlaubsland und freuen uns, dass die Grenzen wieder auf sind. Ich habe das wirklich verfolgt, heute Nacht 0 Uhr. Und wir möchten jetzt erstmal einen kleinen Oder-Spaziergang machen. Genau. Nur erstmal genießen, dass man es überhaupt wieder kann.
Viele andere, die von Deutschland nach Polen fahren, nutzen die Gelegenheit zum Einkaufen oder für Friseurbesuche. Zigaretten, Lebensmittel, aber auch ausgefallene Dinge.
Vogelhaus.
Erdbeeren.
Ja, und Gemüse, Obst.
Ja, eine Bluse.
Ja, wir haben ja gewartet.
Nur wegen was einkaufen.
Weil wir hier gerne sind und morgen fahre ich hier zum Friseur. Fertig.
Für viele Händler auf dem großen Basar in Subice war es höchste Zeit, dass mit der geöffneten Grenze nun auch der Markt wieder öffnet. Viele Geschäfte haben große Verluste gemacht, sagt Jegosz Schramm, der auf dem Markt Dekoartikel verkauft. Die Ostereier, die er im März noch aufgehängt hatte, nimmt er nun wieder ab und verpackt sie in Kartons.
Problem war, dass die Waren sind nicht ganz aktuell. Jetzt sind die Saison vorbei und wieder man muss neue Waren besorgen. Wenn ich Kontakte mit Lieferanten, muss man wieder alles aufbauen und alles wieder irgendwie hochziehen und besorgen. Wir versuchen weiter funktionieren wie früher, aber das dauert noch ein bisschen, glaube ich, 2-3 Wochen.
Maskenpflicht herrscht auf dem Basar nicht. Davor, dass sich das Virus nun mit wieder geöffneter Grenze leichter ausbreitet, haben Gregor Schramm und andere Händler keine Angst.
Der Virus bleibt sowieso zwischen uns. Also wir müssen stärker sein und verstärken uns. Also dann geht es um gesundliche Sachen. Und weiterleben geht nicht anders.
Die deutsch-polnische Grenze ist geöffnet. Sie hörten eine Reportage von Uta Schleiermacher. Ist das der befürchtete Neuausbruch von Covid-19 in China oder nur ein lokales Ereignis? In Peking haben die Behörden weite Teile der Stadt abgeriegelt, nachdem auf dem Großmarkt der Hauptstadt eine Reihe von Infizierten entdeckt wurde. Dazu jetzt der ausführliche Bericht von Steffen Wurzel.
Zum ersten Mal seit mehreren Wochen erlebt China einen relativ großen Anstieg neu nachgewiesener Covid-19-Fälle. In Peking wurden nach Behördenangaben rund 50 Menschen neu positiv auf das Corona-Lungenvirus getestet. Weniger als 10 zeigen allerdings Krankheitssymptome. Im Vergleich zu den mehr als 20 Millionen Einwohnern Pekings ist das wenig, aber trotzdem war die Aufregung in China heute groß. Schließlich haben die Behörden seit Beginn der Coronavirus-Krise Ende Januar alles versucht, um die Hauptstadt besonders zu schützen. Nun ist es im Südwesten Pekings zu dem neuen Ausbruch gekommen. Bis auf einen Fall hätten alle Neuinfizierten Verbindungen gehabt zum Xinfa-Di-Großmarkt, sagte Pang Xinghuo vom Pekinger Amt für Seuchenprävention bei einer im Staatsfernsehen übertragenen Pressekonferenz. Der für den Stadtteil, in dem der Großmarkt liegt, zuständige Behördenchef ist Chu Junwei. Er wählte auf der Pressekonferenz drastische Worte. Im betroffenen Bezirk Fengtai wurden sofort Notfallmechanismen wie in Kriegszeiten ausgelöst. Ein Krisenzentrum wurde eingerichtet, um die Maßnahmen am Xinfa-Di-Großmarkt und für die umliegenden Bereiche zu übernehmen. Die Sicherheit und die Gesundheit des Volkes haben Vorrang. 11 Wohnviertel im Stadtteil Fengtai wurden sicherheitshalber abgeriegelt. Die rund 10.000 Menschen, die auf dem riesigen Großmarktgelände arbeiten oder regelmäßig zu tun haben, sollen nun allesamt getestet werden. Menschen, die in den vergangenen Tagen auf dem Markt waren, wurden aufgerufen, sich zu melden. Chinesische Medien berichten, dass das Virus auf dem Großmarkt auf einem Schneidebrett nachgewiesen wurde. Auf diesem Brett sei Fisch verarbeitet worden. Dass diese aber die Quelle für den neuen Ausbruch des Virus ist, ist unwahrscheinlich. Die Online-Ausgabe der Tageszeitung Nanfang Dushibao zitierte am Abend zwei chinesische Wissenschaftler mit den Worten: Tote Fische könnten kaum Träger des Coronavirus sein. Klar ist, die Neuinfizierten haben sich allesamt lokal, also in China, angesteckt. In den vergangenen Wochen handelte es sich bei fast allen neuen Fällen in China um sogenannte importierte Fälle, also um aus dem Ausland zurückgekommene Chinesinnen und Chinesen. Als Reaktion auf den neuen Ausbruch in Peking haben die Behörden nun bestimmte Lockerungen wieder zurückgenommen. So wurden einige Schulen und Kindergärten geschlossen, bestimmte Sportveranstaltungen und Gruppenreisen wurden abgesagt.
Aus Peking war das Steffen Wurzel und wir blicken in die USA, während dort der Stadtrat von Minneapolis einstimmig beschlossen hat, die Polizei in ihrer jetzigen Form aufzulösen, gehen die Proteste gegen Rassismus weltweit weiter. In London etwa gerieten dabei Demonstranten mit rechten Gegendemonstranten aneinander. Kein gutes Omen, ebenso wie die Tatsache, dass auch Journalisten Opfer von Gewalt bei diesen Demonstrationen werden können, wie Arthur Landwehr aus den USA berichtet.
I am press. Please. I was just sprayed in the face with pepper spray.
Ein Videojournalist in Minneapolis, der gerade eine Ladung Pfefferspray ins Gesicht bekommen hat. Dabei hat er nichts als seinen Job gemacht. Von den gewalttätig gewordenen Demonstrationen nach dem Tod von George Floyd zu berichten. Er ist nicht der Einzige, der in diesen Tagen verletzt oder verhaftet wird.
Okay. Do you mind telling me why I'm under arrest, sir? Why am I under arrest, sir?
Hier ein CNN-Team, das während einer Live-Reportage von der Polizei festgenommen wird. Die Moderatorin im Studio kann kaum glauben, was sie sieht.
You are watching our correspondent Omar Jimenez being arrested.
Insgesamt mehr als 300 Angriffe auf Journalisten zählt die Organisation US Press Freedom Tracker während der Proteste gegen Polizeigewalt und für mehr Gerechtigkeit im ganzen Land. Mehrere werden von Gummigeschossen der Polizei getroffen. Eine Reporterin verliert dabei sogar ein Auge. Hier eine Journalistin in Louisville, Kentucky. Polizisten schieben Berichterstatter an die Seite, schlagen zu, Kameras gehen zu Bruch. Aber es ist nicht nur die Polizei. Immer wieder geraten Reporter zwischen die Fronten oder werden von Demonstranten angegriffen, wie hier ein Team von Fox News vor dem Weißen Haus in Washington.
As Fox News reporter is getting chased out by the George Floyd protesters here.
Fox News steht erklärtermaßen hinter Donald Trump, gilt als sein Leib- und Magensender. Nicht nur Beschimpfungen der Demonstranten muss sich der Fox-Reporter gefallen lassen, sondern er wird mit Wasserflaschen und anderen Gegenständen beworfen, muss in Sicherheit gebracht werden.
But it is wrong to see reporters and photographers and news crews being assaulted and arrested at these protests. Police firing rubber bullets at reporters? That doesn't belong in America.
Was da passiere, das sei falsch. Das kenne man allenfalls aus Diktaturen, sagt Brian Stelter, Medienkorrespondent von CNN. Das mag in der Vorstellung gelten, in dem, was die Verfassung an Pressefreiheit garantiert. Die Organisation Reporter ohne Grenzen aber hatte die USA 2019 nur noch auf Platz 48 unter den Staaten in der Welt, wenn es um sichere Arbeitsbedingungen der Journalisten geht. Damals waren 10 Reporter angegriffen worden, hatten mehrere Todesdrohungen bekommen.
When I say the enemy of the people, I'm talking about the fake news.
Die Medien sind die Feinde des Volkes, hat Präsident Donald Trump immer wieder gesagt. Die Diskussion hat darüber begonnen, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen der Anti-Presse-Rhetorik des Präsidenten und Angriffen auf Pressevertreter. Er bekämpfe die Medien, sagt Trump.
I'm fighting the media.
Und Fake News ist einer der bekanntesten Begriffe. Immer wieder stellt er die Presse als diejenigen dar, die die Wahrheit verdrehen und sich nur darin einig sind, Trump und seine Anhänger zu bekämpfen.
They are the fake, fake, disgusting news.
Bei seinen Wahlkampfveranstaltungen schürt er ganz bewusst eine aggressive Stimmung gegen die Pressetribüne. Meist bleibt es dann aber bei Buhrufen. Aber insgesamt ist die Stimmung aggressiver geworden, ist Toleranz gegenüber anderen Meinungen und einem anderen Gesellschaftsbild geschrumpft. Und das entlädt sich in Situationen wie den Demonstrationen jetzt. Neutrale Berichterstattung, beschreiben, was passiert, gilt dann bereits als Verrat. Und zwar von beiden Seiten.
Journalisten in den Vereinigten Staaten in Bedrängnis. Arthur Landwehr war das. Zu unserem letzten Beitrag. Der Lockdown hat Deutschland nur relativ milde getroffen. Morgen endet zudem die Reisewarnung. Die Grenzen in Europa sind wieder offen. Im Bewusstsein vieler Menschen hierzulande ist da sicherlich, wegen der engen kulturellen und auch wirtschaftlichen Bande, die Einreisesperre in die Vereinigten Staaten. Doch auch andere bedeutende Staaten halten ihre Grenzen weiterhin strikt geschlossen, wie etwa Japan. Das bekommt auch die dortige deutsche Schule in der Nähe von Tokio zu spüren, berichtet Katrin Erdmann.
Auf dem Pausenhof der deutschen Schule Yokohama geht es richtig zivilisiert zu. In großem Abstand voneinander verbringen Kinder und Jugendliche die Zeit zwischen dem Unterricht. Von den 500 Schülern ist derzeit nur die Hälfte da. Den Alltag bekommen wir inzwischen gut hin, sagt Direktor Wolfram Schrimpf. Was ihm hingegen richtig Sorgen macht, die neuen Lehrkräfte fürs kommende Schuljahr kommen nicht ins Land.
Wir haben so über den Daumen, sag ich mal, in der weiterführenden Schule, also im Gymnasialbereich, 20-25% des Personals, das geht und wieder neu kommt, also so roundabout 10-15 Kollegen sind das. Und wenn die nicht ins Land kommen, dann fehlt uns fast ein Viertel des Lehrpersonals.
Und das kann auch nicht einfach so von anderen aufgefangen werden, denn es betrifft hier ganze Fachbereiche, sagt Schrimpf.
Also es gehen Kollegen in einer größeren Zahl, die ein ganz bestimmtes Fach haben, zum Beispiel Biologie. Bei uns gehen alle Biologielehrer. Und wenn ich jetzt nächstes Jahr anfange und die nicht ins Land kommen, kann ich im Grunde nicht Biologie unterrichten, weil ich keinen Biologielehrer habe.
Das Gleiche gilt für das Fach Sport. Dass so viele Lehrkräfte jährlich gehen, sei in Auslandsschulen üblich. Meistens bleiben die Kollegen und Kolleginnen nur für 2-4 Jahre, sagt er. Im August beginnt das neue Schuljahr. Schrimpf hat sich bereits an die deutsche Vertretung gewandt.
Ich habe diese Woche eben erfahren, dass die deutsche Botschaft über das Auswärtige Amt eine Verbalnote an die japanische Regierung sozusagen gerichtet hat, um auf diese Problematik auch aufmerksam zu machen.
Er hofft, dass sich schnell etwas bewegt, denn auch seine Stellvertreterin ist unter den Ausgeschlossenen. Das ist Daniela Klein aus der Nähe von Wiesbaden. Sie und ihr Mann wollen am 5. August nach Tokio fliegen.
Natürlich steigt langsam die Nervosität. Es sind jetzt noch 7 Wochen. Wir verfolgen täglich die Nachrichten, schauen auf der Botschaftsseite, schauen auf der Seite vom Auswärtigen Amt. Und ich brenne natürlich auch darauf, meine neue Stelle anzutreten. Also es wäre sehr, sehr schön, wenn wir in den nächsten 1, 2, 3 Wochen ein positives Signal bekämen oder eine konkrete Aussage, wann es denn dann wirklich losgehen könnte.
Auch um endlich den Container mit den Möbeln auf die Reise zu schicken und einen Nachmieter für das Haus zu finden.
Deutsche Lehrer für Japan sitzen fest. Katrin Erdmann war das. Und jetzt kommt hier das Sporttelegramm mit Astrid Ravol und ganz, ganz viel Fußball-Bundesliga trotz Coronavirus.
Ja, es ist der 31. Spieltag in der Fußball-Bundesliga und theoretisch hätten die Münchner Bayern heute sogar schon die deutsche Meisterschaft perfekt machen können, wenn Borussia Dortmund bei der Düsseldorfer Fortuna verloren hätte. Doch diese Blöße, die wollte sich die Borussia dann doch nicht geben. Burkhard Hupe.
Als alles schon nach einer Punkteteilung aussah in Düsseldorf, da kam ein junger Mann aus Norwegen, Erling Haaland, und er hatte ein bisschen Platz in dieser fünften Minute der Nachspielzeit. Er köpfte den Ball aus knapp 11 Metern unhaltbar hinein ins Tor. Zuvor waren vor allen Dingen die Düsseldorfer drauf und dran, in Führung zu gehen, aber sie trafen durch Skripski zweimal nur den Pfosten. Davor große Aufregung nach dem vermeintlichen Führungstreffer von Guerrero, der zurückgenommen wurde, weil Guerrero der Ball gegen den Unterarm gesprungen war. 0-1 also das Endergebnis in einem über weite Strecken richtig schwachen Fußballspiel und mit einem sehr, sehr glücklichen Gewinner aus Dortmund.
Auch der erste FC Köln hadert mit dem Spiel gegen Union Berlin. Seit der Corona-Unterbrechung hat die Mannschaft von Trainer Markus Gisdol nicht mehr gewonnen. Union aber ist fast am Ziel, Klassenerhalt. Stefan Kaußen.
Am Ende wäre es fast noch mal richtig eng geworden. Elfmetersituation in der vierten und letzten Minute der Nachspielzeit. Eindeutiges Stoßen gegen Marc Uth, den Kölner Stürmer im 16er von Union Berlin. Aber Schiri Petersen pfiff nicht. Und so blieb es nur beim Anschlusstreffer der Kölner durch Córdoba in der 92. Minute. Zuvor Union Berlin 2-0 in Führung, Friedrich Kopfball, erste Halbzeit, Gentner Volley, sehenswert zur Führung und zum Sieg. Denn dieser zweite Treffer reichte für Union, weil es eben den Elfer für Köln in der letzten Sekunde nicht mehr gab.
Am meisten zu bieten hatte heute das Kellerduell zwischen dem Tabellen 17. und dem Schlusslicht aus Paderborn. Eigentlich hätte das angesichts des Rankings ein Spiel auf Augenhöhe sein müssen, aber Werder Bremen deklassierte die Letzten aus Ostwestfalen deutlich. Armin Lehmann.
Das war ein großes Lebenszeichen von Werder Bremen. Im Abstiegskampf ein 5-1-Sieg beim SC Paderborn. Der 17. Bremen schließt jetzt nach Punkten auf zum 16. Fortuna Düsseldorf. Schon in der ersten Halbzeit war nichts zu sehen von Paderborn, aber ganz viel von Werder. Zweimal Klaassen, einmal Osako. Da konnten es sich die Bremer sogar erlauben, einen Handelfmeter zu verschießen. Im zweiten Durchgang Paderborn besser, gut im Spiel, hatte auch seine Chancen, aber Werder Bremen machte noch 2 Tore, Eggestein und Füllkrug nach 9-monatiger Verletzungspause, Sabiri zwischendurch nur mit dem Ehrentreffer.
Der VfL Wolfsburg hat eine große Chance verpasst, sich im Rennen um die Europa-League-Plätze vielleicht schon entscheidend abzusetzen. Gegen die direkten Konkurrenten aus Freiburg verspielten die Niedersachsen ihre Führung. Alexander Bleik.
Der VfL begann stürmisch, führte schon nach 27 Minuten mit 2-0 durch 2 Tore von Wout Weghorst, hatte ein drittes Tor erzielt, das nach Videobeweis zurückgenommen wurde und brachte so die Freiburger wieder in die Spur. Kurz vor der Pause traf Höhler per Flugkopfball sehenswert zum Anschlusstor und 23 Sekunden nach Wiederanpfiff nickte Scholloy eine Flanke ebenfalls ins Tor per Kopf. Das 2-2 hilft am Ende keinem richtig weiter, war aber leistungsgerecht.
Fehlt noch die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Hertha BSC, ein Spiel, bei dem die Hessen die neue Heimstärke der Berliner kurzerhand beendeten. Lars Becker.
Starker Auftritt von Eintracht Frankfurt und ein hochverdienter 4-1-Sieg bei einer enttäuschenden Hertha. Schon in der ersten Halbzeit mit vielen Chancen, aber Hertha mit dem überraschenden Führungstreffer in der 24. Minute durch Piontek. Kurz vor der Pause die rote Karte gegen Herthas Boyata wegen Notbremse. Und diese personelle Überlegenheit nutzt Frankfurt konsequent. Der schnelle Ausgleich durch Dost, der eingewechselte Silva nach klasse Solo von Kamada mit der Führung und Ndika sowie erneut Silva zum 4-1-Endstand. Klare Sache. Frankfurt mit einer überzeugenden Leistung nach dem Pokal aus in München. Hertha kassiert die erste Heimniederlage unter Trainer Labbadia und die zarten Europa-League-Träume haben sich erledigt.
Und aktuell spielt der FC Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach. Gleich 9 Minuten sind rum, 0-0 der aktuelle Spielstand. Mit einem Sieg gegen Bamberg hätten die Frankfurter Basketballer bereits das Viertelfinale in dem Saisonfinalturnier der Liga gewinnen können. Warum das aber nicht klappte, schildert Florian Hecht.
Man merkte Bamberg von der ersten Sekunde an, dass der Stachel tief saß und die Franken antrieb. Die dicke Klatsche gegen Ludwigsburg im Kopf zeigte Bamberg beim 99:83 gegen Frankfurt zumindest in Halbzeit 1, dass mehr in der Mannschaft steckt. Angeführt von Ex-NBA-Profi Jordan Crawford, Bamberg treffsicher von außen und wie gewohnt mit Muskeln unter dem Korb. Frankfurt dagegen bekam keine Struktur ins Spiel, wirkte platt im Kopf und in den Beinen. Zur Halbzeit alles eigentlich schon entschieden. Trotzdem, Frankfurt probierte alles, war von außen deutlich zielsicherer, kam Punkt um Punkt heran bis auf 9 Zähler, konnte aber trotz seiner deutlichen Steigerung die 83:99 Niederlage gegen Bamberg nicht verhindern.
Heute Abend spielt dann noch Vechta gegen Alba Berlin ab 8:30. Vorher bleibt also noch genug Zeit, gleich ab 19:10 Sport am Samstag hier im Deutschlandfunk zu hören.
Danke, Astrid Ravohl. Damit enden diese Informationen am Abend, die Sie auch in unserer App und unserer Mediathek nachhören können. Im Studio war Detlef Karg. Ich wünsche Ihnen noch ein angenehmes restliches Wochenende.